Es ist mal wieder eine dieser Aufnahmen oder beziehungsweise für euch eine dieser Podcast-Folgen, wo wir drei tatsächlich erstmal erstaunlich wenig Lust hatten, uns überhaupt hier zusammen zu finden. Dabei sind wir gar nicht so häufig zu dritt in der Aufnahme. Das heißt, es ist eigentlich was sehr Positives, aber sagen wir mal, die Tottenham-Mannschaft hat uns gegen Ipswich nicht viele Gründe gegeben, warum wir irgendwie ja super viel Lust auf diese Podcast-Aufnahme haben sollten. Daher machen wir jetzt heute auch keine, nicht die klassische Spieltagsbesprechung, sondern fassen das Thema ein bisschen oder greifen das Thema ein bisschen weiter auf. Aber dazu kommen wir dann gleich. Wie gesagt, an meiner Seite sind David und Max. Wie geht's euch nach der ja mittelmäßig katastrophalen Leistung im Heimspiel gegen Ipswich? So, haben seit 20 Jahren kein Premier League Spiel gewonnen, aber wenn Tottenham kommt, dann ist das natürlich wieder drin.
Man hält's ja immer vor den Spielen, wo die Dr. Tottenham Memes kommen, halt einfach immer so, man hält das ja vorher, denkt schon immer, es ist so overused, es ist so langweilig, das ist so ein Klischee, übertreibt man nicht so, und das Verrückte ist dann, dass das halt so, obwohl es so eigentlich so öde ist, dass es halt dann trotzdem immer so eintrifft. Und das ist so, ich weiß nicht, es ist halt so, man denkt sich vorher, das kann nicht sein. So, hört auf mit den scheiß Bildern, und am Ende der 90 Minuten sitzt man da und ja, es ist doch wieder so gekommen. Ja.
Die Folge wurde nicht mal eine Minute alt, da fiel schon das Wort Dr. Tottenham.
Ja,
aber
ich hasse das. Also, wie lange es dauert, bis Spursy fällt.
Aber congratulations.
Das ist halt auch irgendwie so ein Boomer-Meme. Und darum nervt mich das
ja
schon
recht,
irgendwie.
Max.
Aber
du hast ja recht. Es ist so. Es ist einfach irgendwie, ja. Und das, ich sag mal so, in jedem Meme, in jedem Witz steckt ja auch irgendwie ein wahrer Kern, den wir auch für unsere Analyse dann irgendwie nutzen können. Und der auch durchaus, sag ich mal, ein Phänomen, was ja auch anderen Vereinen irgendwie was anderen Vereinen passiert oder was jetzt nicht nur auf die Spurs beschränkt ist, dass du gegen Mannschaften, gegen die du jetzt in dem Fall von Ipswich, das ist einfach ein krasses Beispiel, weil sie, wie du eben eingangs erwähnt hast, Felix, seit Jahrzehnten jetzt auf einen Premier League-Sieg warten, die so massive Underdogs sind, dass das natürlich dann dich mental beeinflusst. Und es wurde jetzt im Nachgang der Partie der Spurs gegen Ipswich, glaube ich, auch schon natürlich viel über Ange diskutiert, aber soweit ich das mitbekommen habe, auch durchaus über die Spieler, das Spielermaterial.
Und, ja, zu Recht.
Ja, natürlich zu Recht. Das war erstmal nur eine Beobachtung, ohne Wertung. Auch über das Spielermaterial, die ja da durchaus ja auch eine Rolle spielen.
Ja, auf jeden Fall.
Weil, ohne jetzt direkt schon wieder in die Mottenkiste zu greifen, ich zitiere da mal einen Ex-Trainer von uns, ungefähr Wortlaut:
oh nein.
You can change a lot of managers, but it's still gonna be the same oder sowas, sagte einst ein Italiener, der, glaube ich, gerade
ziemlich gut dasteht.
Gerade sich ganz gut schlägt da auf der Halbinsel. Und so,
das,
damit
ist das regt mich auch noch mal mehr auf, to be honest. Ne? Das ist einfach so, es ist so, warum kann der nicht wenigstens auch scheiße sein?
Ja,
warum kann der
nicht so
irgendwie
scheiße, weil er nicht scheiße ist. Ist ja klar, dass ich das sagen muss.
Ja, der war aber bei den Spurs halt auch nicht richtig gut. Also ich meine,
ja, aber da muss man sich halt fragen, warum wieder nur bei uns?
Ach.
Was soll das?
Wir kommen in Folge 127 oder was weiß ich, wo wir auch jetzt sind, kommen jetzt
drüber.
Endlich zu der Realisation, dass dieser Verein einfach verflucht ist und es überhaupt keinen Sinn mehr macht, diesen Podcast weiterzuführen.
Was glaubt ihr, was ist die realistische letzte Folge, in der wir über Antonio Conte reden? Es ist 1,5 Jahre her.
Ja.
Das wird,
ich meine,
das wird niemals abreißen. Der Geist von Conte wird immer weiterhin ins Spurs-Leben, genauso wie der Geist von Mourinho, einfach aufgrund der Absurdität ihrer Amtszeiten, würde ich mal behaupten.
Weißt du, ich will das jetzt einfach mal umdrehen. Warum reden wir nicht ein bisschen über Harry Redknapp?
Ja, oder viele Leute haben angefangen, vielleicht wollen wir damit reinstarten. Wollen wir so reinstarten? Wie wollen wir anfangen? Weil ich hatte jetzt gesagt, viele Leute haben jetzt angefangen, über Pochettino zu reden, plötzlich. Also was heißt viele Leute? Ich habe ein paar Mal auf der, ich glaube, es war auch halb ironisch, auch wieder bei Twitter Leute gesehen, die so ein bisschen nach Frust des Spiels so in etwa gesagt haben, hey, Pochettino back.
Aber der ist doch erstmal in besten Händen jetzt. Hat das Projekt
das halbe Jahr da.
Hat das Projekt WM-Titel 2026 fest im Blick.
Naja.
Ich glaube übrigens nicht, dass das halb ironisch ist. Ich glaube wirklich, dass die Leute das noch im Hinterkopf haben. Aber ich meine, es ist Twitter. So.
Ja.
So, who cares?
Nein, dass das nicht abgeschlossen ist, irgendwie die ganze Geschichte Pochettino, so wie so eine halt eine Beziehung, die schlecht in die Brüche gegangen ist, der man irgendwie vielleicht noch manchmal hinterher trauert oder also das ist, glaube ich, auf jeden Fall das gilt auf jeden Fall mit Pochettino, aber ja, man hat ja zumindest jetzt...
Was so wild ist.
Wie bitte?
Ich finde das total wild, weil Pochettino ja nach den Spurs auch nie wieder was gerissen hat. Der war bei PSG nicht wirklich gut. Der war bei Chelsea nicht gut.
Ja, aber Chelsea, so letzte Saisonphase. Es hat, glaube ich, ein bisschen was wieder rausgerissen. Zwischenzeitlich dachte man ja echt.
Ja, okay, fair enough. Charlatan. Aber ich meine, die sind irgendwie auch, sind auch Siebter oder Achter geworden.
Ja, ja. Also, nee, das stimmt.
Also, es ist jetzt, keine Ahnung, deswegen ist es so, ich könnte diese Rufe nach Pochettino könnte ich mehr nachvollziehen, wenn der jetzt irgendwie seitdem irgendwie total gut gewesen wäre und man sich dachte, wie konnte man den nur entlassen? Hat sich so mit den Spurs identifiziert und guckt mal, wie gut er ist, aber war halt danach nie wieder richtig gut. Ich will jetzt nicht zum schlechtesten Trainer der Welt machen, aber wenn man auf die letzten ja, jetzt 5 Jahre, ich glaube, Potsch wurde auch im November entlassen. Kann das sein?
Ja, könnte sein.
Korrekt.
Einige Tränen lassen.
Jetzt sich bald 5 Jahre. Also ich glaube, das war aber am 19. Ja. oder 20. November 2019 oder so.
Krass.
Also er hat jetzt in den letzten 5 Jahren halt einfach keine Bäume ausgerissen.
Nee, das ist unsicher.
War sicherlich ist nicht überall gescheitert. Es gab aber auch bessere PSG-Trainer vor ihm und es gab auch bessere Chelsea-Trainer. Also es, mal ganz davon abgesehen, will ich ihn aufgrund der Chelsea-Geschichte schon eigentlich gerade nicht mehr bei den Spurs sehen. Aber anderes Thema, denn ich will überhaupt nicht den Trainer tauschen.
Genau, das wollte ich auch gerade sagen.
denn es, also sagen wir mal, die es ist ja auch folgerichtig, wenn die Spurs schlecht spielen, werden die Stimmen, die an Ange Postecoglou zweifeln, lauter.
Mhm.
Das ist die liegt in der Natur der Sache. Und wir während wir sehr gut in die Saison gestartet sind, performance-technisch, aber immer hin und wieder einfach nicht genug Punkte geholt haben, einfach gegen Leicester unentschieden gespielt haben, gegen Newcastle, obwohl wir besser waren, verloren haben, waren jetzt in den letzten Wochen halt auch einfach ein paar Performances dabei, die halt einfach grundsätzlich scheiße waren. Gegen Ipswich jetzt natürlich, das gegen Palace war auch eine Katastrophenleistung, auch wenn es nur die B11 war, das Galatasaray-Spiel war auch nicht schön. Dass da die Stimmen zumindest lauter werden, die den Trainer in Frage stellen, das ist, verstehe ich erstmal, also beziehungsweise steht in der, wie gesagt, ist Natur der Sache, aber ich frage mich wirklich, was diese Leute sich eigentlich erhoffen. Also was erwarten sie denn davon, was mit diesem Kader andere Trainer denn mit diesem Kader hinbekommen würden und vor allem auch wenn du einen neuen Trainer holen würdest, was würde dann passieren? Würde dann nicht alles wieder von vorne beginnen? Das finde ich einfach, keine Ahnung. Also ich bin einfach auch müde, darüber zu reden. Also, weißt du, ich bin ja vollkommen Ange in. Also ich wirklich keinerlei Zweifel, dass das Koglu der richtige Trainer für Tottenham ist. Aber ich habe auch ehrlich gesagt aktuell keine Lust mehr, ihn zu verteidigen. Versteht ihr das? So, ich will auch einfach nicht mehr darüber reden, dass das doch alles gut wird. Obwohl ich daran glaube. Weil es ist einfach so, diese Debatte führen wir halt so gefühlt jetzt in unterschiedlichen Formen halt seit der Pochettino-Entlassung. Dass man, ja, unter Mourinho holen wir doch bestimmt einen Titel. Dann wird er 2 Tage vom League-Cup-Finale entlassen. Ah, jetzt haben wir Conte gelandet. Mit dem wird's endlich gut.
Du hast noch den Megatrainer Nuno vergessen.
Ah ja, den auch. He will make us proud. Und ja.
Da musste ich jetzt ein paar Mal dran denken. Sorry, weil mit dieser ganzen. Ich habe den Namen. Ich habe mir den Namen nicht mal gemerkt. Wie heißt der neue Schalke-Trainer?
Kees van Wonderen.
Genau, ich habe mir so gedacht, den muss ich mir eh nicht merken. Und als diese ganze Harry Potter-Zitat war, habe ich die ganze Zeit gedacht, oh Mann, ey, das ist so ein ähnliches wie dieses We will make you proud. Wobei, ich meine, bei Nuno hat es ja zumindest mal für 3 Spiele funktioniert, wo Leute, aber das hat ein ähnliches Meme-Potenzial und Häme-Potenzial auf jeden Fall. Hat mich die ganze Zeit daran erinnert in den letzten Wochen.
Jetzt hat Schalke gegen den Tabellenletzten gewonnen. Ja. Es geht bergauf. Ja. Das ist übrigens wirklich der niederländischste Name aller Zeiten.
Stimmt. Nuno Espirito Santo ist der portugiesischste Name aller Zeiten. Also.
Fair enough. Was ist so der italienischste Name überhaupt? Ja,
Antonio Conte ist schon auch stark. Also ist schon auch sehr italienisch.
Giancarlo oder so?
Gianluca. Ich glaube, jetzt aber unser leider verstorbener Athletik-Coach, der ist so wie Gianluca Verona oder so. Ich glaube, das ist auch ein sehr italienischer Name.
Das habe ich leider auch nicht mehr im Kopf.
Oder?
Nee. Ventrone, ja, genau.
Mann, das muss
das. Sowas wie Gasperini, Gasperini, das knallt aber auch ganz.
Oh ja.
ja, auf jeden Fall ist so, ist, auch wenn ich total im Postecoglou-Boot sitze und hoffentlich nicht wie die Titanic untergehe, es ist so ermüdend, darüber zu reden und die Leute darauf aufmerksam zu machen, hey, ein Umbruch braucht Zeit. Wir haben jetzt 5 Jahre lang nur Scheiße, 6 Jahre lang eigentlich, weil das letzte Pochettino-Jahr, also nicht die Saison, sondern das letzte Jahr, war abgesehen von diesem Erreichen der Champions League eine Katastrophe. Und weißt du, ich bin einfach müde, darüber zu reden, dass man jetzt vielleicht auch einfach mal an einem Trainer festhalten sollte. Und für mich ist halt der springende Punkt selbst, und das den gleichen Gedanken hatte Lily White Lab auf Twitter auch, das habe ich auch gepostet, so selbst wenn es mit Postecoglou nicht funktionieren sollte, wenn er uns nicht zu Titeln führt, etc., ist es das Festhalten an ihm trotzdem die richtige Art und Weise, weil er diesen Verein fußballerisch einfach erstmal nach vorne bringt. Er entwickelt die Spieler weiter, wir spielen positiven Fußball, also offensiven Fußball, das, was die Fans immer sehen wollten. Und selbst wenn du irgendwann, vielleicht nach dieser Saison, wenn du sagst, okay, die Saison verläuft scheiße und am Ende im Sommer ist er weg. Nehmen wir das jetzt mal einfach Szenario. Wenn du die Saison zumindest mit ihm zu Ende machst, hast du halt, durchbrichst du diesen Cycle mal ein bisschen, dass du nicht immer von einer Philosophie zur nächsten springst, dass du einfach mal ein bisschen an einer Idee zumindest festhält. Selbst wenn es der Trainer nicht sein sollte, zumindest diese Idee von Fußball weiterdenkst und halt dir einfach langfristig daran festhältst und halt dir überlegst, okay, wir haben einen sehr, 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 sehr jungen Squad, sehr, sehr junge Mannschaft, vor allem nach der Startelf, also Odobert, Mikey Moore, Berrival, Gray, etc. Das sind halt alles Spieler, die halt ein Durchschnittsalter von 14 gefühlt haben, dass die Mannschaft da immer wieder mal stolpert, ist völlig normal. Und die brauchen halt auch Zeit, um auf ihr Level zu kommen. Daher, keine Ahnung, es ist, wie gesagt, ermüdend, aber ich weiß nicht. Was sagt ihr denn dazu? Seid ihr noch Ange in? Habt ihr Zweifel? Oder denkt ihr auch so, vielleicht klappt es mit dem doch nicht?
Puh, es ist, du hast es gut zusammengefasst. Ich bin eigentlich auch so wie du noch in der Position, dass ich nach wie vor auch noch Vertrauen in die Methoden und in die Vision von Ange habe. Ich glaube, dass der für mich springende Punkt ist halt, hat die Mannschaft das auch noch? Und das ist für mich immer total, da sehe ich immer so Mixed Signals, wisst ihr, so quasi wie bei so einem On-Off-Ding, bei so einer On-Off-Beziehung, dass man irgendwie in der einen Woche das Gefühl hat, dass die Mannschaft da total hintersteht, komplett, ja, wie sagt man im Englischen, bought in ist, in diese Philosophie. Und ein total positiver Spirit auch um diesen Club herum herrscht. Und dann an anderen Wochenenden, wie jetzt auch zuletzt, vermisst man dann doch diese von Ange ja auch geforderten und großgemachten Attribute im Spiel und auch den Glauben und das Zusammengehörigkeitsgefühl, das seine Ära ja schon von Anfang an eigentlich so ein bisschen mitgeprägt hat, vermisst man dann so. Und das macht mich ein bisschen nachdenklich. Und ich bin auch wie du, Felix, in der Situation, dass ich einerseits sage, ja, ich bin weiterhin Befürworter von Ange, aber bin es auch irgendwie müde, ihn zu verteidigen oder das groß zu erklären, weil ich auch schon skeptisch bin und Zweifel sich langsam in mir säen. Ich aber gleichzeitig genauso wie du auch sage, ja, man muss auch mal vielleicht sich jetzt durchbeißen und dann auch mal an einer Idee und an einem Konstrukt, einem langfristig angelegten Konstrukt, einer langfristig angelegten Philosophie dann auch mal festhalten über einen, sag ich mal, länger definierten Zeitraum als jetzt in der Verstrichen nur, wie viel ist es denn jetzt? 15, 16 Monate, ungefähr, 17 Monate, schon ein bisschen länger. Anderthalb Saisons oder noch weniger. Ja, insofern, ja, weiterhin Ange in, auf jeden Fall, aber mit Fragezeichen. Und teilweise auch wirklich komischen Fragezeichen, die ich mir auch irgendwie gar nicht so erklären kann, weil diese Performances gegen Crystal Palace beispielsweise, gegen Ipswich, die Kapitulation in der zweiten Halbzeit gegen Brighton, die sind ja immer so garniert und umringt von doch auch überzeugenden Leistungen oder teilweise überzeugenden Leistungen. Das muss man ja fairerweise auch dazu sagen, dass wir sehr häufig nicht so richtig in Schwung kommen und dann aber doch irgendwie das Spiel überzeugend gewinnen, siehe Aston Villa. Mhm. Und es ist wirklich einfach Licht und Schatten, der in letzter Zeit, was es für mich ganz schwierig macht, eine, ja, sag ich mal, fundierte, abschließende Meinung zu dem ganzen Thema zu bilden.
Ja, sehe ich eigentlich auch, ich sehe es eigentlich genau wie ihr beiden auch. Also, ja, ich finde es sehr schwierig, auch aktuell irgendwie halbwegs einzuschätzen, wohin das jetzt in den kommenden Monaten führt. Ich kann mir gut vorstellen, dass es irgendwann nochmal richtig Klick macht und alles wirklich ineinander greift und wir nicht nur, dass wir auch über mehrere Spiele mal überzeugen können, auch gegen schwächere Gegner überzeugen können, auch auswärts überzeugen können, etc. pp. Und dann vielleicht tatsächlich auch noch eventuell dann auch erst in der Rückrunde, vielleicht auch in der nächsten Saison, wenn man die Geduld aufbringt im Verein und von den Fans. Aber ich mache mir schon auch ein bisschen Sorgen. Und ich glaube, man könnte sich auch tatsächlich, wenn man jetzt gerade so in dem Moment steckt und so ein bisschen mal einen Blick zurückwirft, sich vielleicht so Gedanken machen, ob man sich nicht schon ein bisschen länger hätte Sorgen machen müssen. Wisst ihr, was ich meine? Weil so ein bisschen, vielleicht kann man sagen, man will jetzt ja noch nicht die große Krise ausrufen und oder wenn dann, wenn man eine Krise ausruft, dann würde ich nur in fetten Anführungszeichen. Aber so ein bisschen das, was man jetzt in den letzten Wochen auch wieder gesehen hat, das ist ja nichts Neues in vielen Punkten, jetzt mal rein fußballerisch, rein taktisch, sondern ja, ist halt irgendwie, die Warnzeichen waren schon vorher ein bisschen da.
Übrigens, es ist so absurd, dass wir darüber, dass über eine mögliche Krise diskutieren. Wenn wir gegen Ipswich gewonnen hätten, wären wir Dritter.
Das ist ja auch, Es ist ja noch alles sehr eng beieinander und das muss man ja auch mal sagen. Wollen wir vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen, weil ihr habt es jetzt schon so ein bisschen gemacht und einmal uns die Saison anschauen, weil wir so ein kleines Zwischenfazit auch werfen, auf so ein kleines Zwischenfazit machen wollten zur Saison. Wie viele Spiele haben wir jetzt?
Es geht, glaube ich, wie so oft.
10?
11 Spieler sind jetzt vergangen. Es geht, glaube ich, wie so oft jetzt gar nicht so genau um die Tabellensituation. Ich meine, wir sind doch zu Beginn der Saison, es ist noch sehr eng beieinander, ja klar. Ja. Aber es ist, ich glaube, es ist einfach der Trend, was wir sehen, dass wir jetzt einfach gegen Mannschaften Punkte liegen lassen in einer Frequenz, die ja im Falle von Crystal Palace und Ipswich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt jeweils noch nicht gewonnen hatten, dass wir sicher geglaubte Siege aus der Hand spielen, aus der Hand geben wie gegen Brighton. Ich glaube, es ist, und ich habe es ja eben gesagt, das ist dann immer umringt von wieder überzeugenden Leistungen. Also das Tabellenbild gestaltet sich irgendwie noch gar nicht so ganz klar oder ist jetzt kein Indikator zu sagen, okay, das ist jetzt eine Riesenkrise, in der wir uns befinden, um Gottes Willen. Und
es ist auch deutlich enger zusammen, diese Saison als sonst.
Man muss auch dazu sagen, ich meine, die anderen Mannschaften, Beispiel Arsenal oder so, auch Chelsea, United, Aston Villa, die haben ja, strugglen ja auch. Viele Mannschaften haben gerade Probleme. Dann sieht man jetzt zum Beispiel Nottingham Forest, Fulham, Mannschaften, die man jetzt gerade da auch nicht so oben erwartet hätte. Also es ist schon auch irgendwie ein überraschendes Tabellenbild, was einen jetzt nicht zu sehr beeinflussen sollte. Ich meine, nur Liverpool ist wirklich jetzt noch relativ ohne,
rennt so ein bisschen davon,
ohne großen Ausrutscher da durchgekommen bislang. Ja. Aber es ist irgendwie die Art und Weise. Ich glaube, das kann einen dann schon beunruhigen.
Aber vielleicht mal auf die Aspekte, so was Tabelle angeht und was so das Fußballerische angeht, die fußballerische Entwicklung. Vielleicht so die Frage, wäre die Frage, wenn ihr vor der Saison gewusst hättet, sagen wir einmal Tabellenplatz, wenn wir den jetzt sehen, dass wir Zehnter sind. Wir haben 5 Siege, einen Unentschieden, 5 Niederlagen, wenn ich das richtig sehe. Wärt ihr vor der Saison enttäuscht gewesen, wenn ihr rein die Tabellenplatzierung nur gesehen hättet?
100%.
Und auch wie das Fußballerische. Also hättet ihr euch bis zum jetzigen Zeitpunkt auch eine größere fußballerische Entwicklung erwartet? Oder sagt ihr, okay, das ist vielleicht ein bisschen nicht so gut, wie wir erwartet haben, aber so richtig überraschend ist es auch nicht?
Ich finde die fußballerische Entwicklung ja eigentlich sehr gut. Also das ist so, ich war bis zu dieser Niederlage gegen Ipswich, die hat mich einfach gebrochen. War ich ja unfassbar optimistisch, beziehungsweise auch happy mit allem. Klar, du hast unfassbar unnötig Punkte weggeschenkt in der Ligasaison schon. Aber du hast bist trotz Rotation gut durch die Euroleague gekommen. Ich fand auch die zweite Hälfte gegen Galatasaray zumindest ansprechend, also die Reaktion der Mannschaft mit 10 Mann auf dem Platz fand ich wirklich okay. Und hätten wir gegen Ipswich gewonnen, und das ist wirklich das Ironische daran, dann würden wir hier keine Diskussion führen über eine Krise.
Ja, ich weiß.
Genau, dann wären wir Dritter. Und ich würde halt weiter sagen, es läuft doch alles voll gut. Weil wir sind ja auch in der Expected Points Tabelle sind wir Vierter. Es ist ja eigentlich, läuft wirklich alles gut, aber diese Mannschaft schenkt völlig unnötig Spiele her. Und damit meine ich jetzt nicht, also ich meine, es ist ja völlig normal, dass man mal stolpert. Aber es sind so für mich die 3 Partien, die du niemals verlieren darfst. Ipswich, daheim, not in a million years. Das Brighton-Spiel, du führst 2-0, das darf auch niemals verloren gehen. Also maximalen Unentschieden. Und das gegen Leicester musst du auch gewinnen. Wenn du diese 3 Spiele gewinnst, und die Chance dafür war ja mal sowas von da, dann hast du plötzlich 8 Punkte mehr und stehst mit 24 Punkten auf Platz 2.
Ja.
Und das ist so dieses, da sollte man einfach eigentlich stehen, weil wir müssen auch ehrlich sein, der bisherige Spielplan war sehr einfach. Wir haben wenig Gegner gehabt, die wir jetzt, also wenig Top 6 Gegner und vor allem halt auch, wenn dann halt relativ entspannte. Also ich, klar, wir hatten Newcastle away, weil das haben wir auch verloren. wir haben daheim gegen Arsenal gespielt, das ist auch das deutlich einfachere Spiel. Mhm. Wir haben
gegen Villa.
Wir spielen jetzt gegen City, by the way, das wäre das Tottenhamste Ergebnis jemals, wenn wir da gewinnen würden. Wir spielen noch gegen Chelsea, wir spielen noch gegen Liverpool und zum Fick ist das zweite Liverpool-Spiel. Das ist erst am Ende. Ach, ja, im April. Also, der Spielplan bisher war schon, sag mal, er war nicht ultra einfach, aber er war schon, man hätte es auch deutlich härter erwischen können. Du hattest nur United und Brighton auswärts, wo du sagst, okay, das waren die schwierigen Partien insofern. Und ich bin der Meinung, man müsste eigentlich aufgrund des Spielplans einfach deutlich besser an der Tabelle stehen. Das ist immer halt dieses was wäre wenn. Aber du hättest zum jetzigen Zeitpunkt halt ein paar Punkte mehr holen müssen. Und es ist halt einfach frustrierend, weil, um zu Max' Frage zurückzukommen, enttäuscht vor der Saison, wenn ich das gewusst hätte, Platz 10 nach 11 Spieltagen, wäre ich ultra enttäuscht gewesen. Mhm. Wenn ich aber halt, sagen wir jetzt, nur die XG-Tabelle, die Expected Gegentore und Expected Points dazu noch gesehen hätte, würde ich sagen, wir underperformen einfach. Man sieht ja durchaus einen klaren Fortschritt in den meisten Spielen. Jetzt abgesehen von den, wenn man jetzt nur auf die Premier League schaut, ist abgesehen vom Palace-Spiel und vom Ipswich-Spiel und der zweiten Hälfte Brighton, fair enough, fand ich die Performances über die komplette Saison gesehen eigentlich relativ gut. Oder was heißt relativ gut? Großteils gut. Natürlich mit Ausreißern nach unten, aber das waren für mich die einzigen Partien, die so wirklich irgendwie ein bisschen, also sehr viel Frust in mir dagelassen haben. That being said, das waren halt auch eine der letzten Spiele. Also abgesehen von der zweiten Halbzeit gegen Villa, waren das halt auch wirklich die Spiele, die wir in den letzten eineinhalb Monaten oder so hatten. Jetzt habe ich es nicht überprüft, aber diese frustrierenden Ergebnisse kamen halt in letzter Zeit.
Ja, aber ja. Darum, das ist ja so ein bisschen das, dass man wahrscheinlich gedacht hätte, oder dass jetzt quasi die Leistung wieder so nach unten gegangen ist in den letzten zwei Spielen, Galatasaray in Anführungszeichen, also in Klammern, aber nicht so richtig, aber gerade die letzten zwei Premier League Spiele, oder doch, die letzten zwei Premier League Spiele, genau. Das ist halt schon irgendwie.
Das war's, Villa-Spiel war dazwischen.
Ah, genau, zwei der drei letzten. Das Villa-Spiel war halt wieder auf, wie David auch schon meinte. Plötzlich gewinnst du dann wieder 4-1 gegen Villa. Das ist schwer da irgendwie. Aber ja, die Leistung war jetzt gerade halt im letzten Monat oder so, nicht mal im letzten Monat, so in den letzten Wochen schon wieder, schon finde ich es einigermaßen überraschend schlecht. Also man kann ja schlechte Partien haben, aber ich finde die Leistung, die gezeigt worden ist, war dann doch schon wieder auf in gewisser Art und Weise halt schockierend. Ne? Oder man hätte nicht gedacht, dass man so nochmal gegen solch schwache Gegner so, unterlegen ausschaut.
Also ich meine, du kannst auswärts gegen Palace verlieren. Also klar, die hatten zum Zeitpunkt auch noch kein Spiel gewonnen, aber die waren auch über die Saison hinweg nicht so schlecht, wie das Tabellenbild das gezeigt hat.
Ja.
Also wenn auch nicht gut.
Nee.
Ist das eine Partie, wo ich sage, ja, okay, solltest du vielleicht gewinnen, aber kannst du durchaus mal verlieren. Aber halt Ipswich daheim. Vor allem dieses daheim ist so diese Tatsache, weil dass wir auswärts nicht gut sind, ist ja eine Sache, aber wir gewinnen ja normal für wenigstens unsere Heimspiele. Und das frustriert mich so sehr, weil die Spieler halt auch gar keinen Bock hatten. Und da stellt sich dann halt wirklich die Frage, okay, ist das die Qualität der Spieler? Ist das die Einstellung der Spieler? Hat sie der Trainer irgendwie nicht irgendwie gut aufs Spiel vorbereitet? Das kann ja auch sein. Vor allem auch vielleicht auch mental, vielleicht gar nicht taktisch, sondern einfach auch mental gut genug auf dieses Spiel vorbereitet. Ich glaube, es sind einfach ganz viele Faktoren, die dann auch einfach häufig unglücklicherweise gegen uns laufen. Ich habe auch mal irgendeine Aufzählung gesehen, dass von den die Expected Goals von den Gegentoren, die wir immer als erstes bekommen. Also wir gehen ja super häufig 1-0 in den Rückstand. Passiert ja dauernd. Das ist auch absurd wenig. Also diese Expected Goals. Ich habe jetzt die Statistik nicht mehr vor mir, aber ich meine, jetzt wir gehen halt auch durch einen Fallrückzieher in Rückstand. Also der geht halt auch nicht alle paar Spiele rein. Mhm. Und by the way, was zum Fick macht Johnson da? er ist einfach watching. Ballwatching. Aber es ist so fucking frustrierend. Weißt du, wir drehen uns, oder ich drehe mich jetzt schon so ein bisschen so halb im Kreis, weil ich gar keinen Bock mehr habe, die gleichen Kamellen irgendwie aufzuzählen, die es schon das letzte Jahr über gab. Aber es ist halt auch so, neben der Tatsache, dass man natürlich irgendwann auch mal über den Trainer nachdenken muss, auch wenn ich, wie gesagt, sage, also bis Ende der Saison musst du ihm geben, alles andere ist komplett absurd, regen mich halt auch einfach Leistungen von einzelnen Spielern auf. Romero kotzt mich diese Saison nur an. Das ist also wirklich ein bodenloses Box-Defending von ihm teilweise. Dann Porro, den wir hier vor 2-3 Wochen oder so noch richtig gelobt haben, hat irgendwie gegen Ipswich 27 Mal den Ball verloren. Also das ist schon, das sollten ja die besten Spieler des Teams sein. Und die performen dann halt auch nicht. Also das ist so, das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt pro Postecoglou, den ich noch sagen wollte. Du kannst ja auf diese Partie gegen Ipswich nicht zeigen und sagen, ja, die taktische Einstellung war das Problem. Ist ja nicht so, als hätten wir die Gegentore bekommen, weil wir eine Highline gespielt haben. Es war einfach nur furchtbar scheiße verteidigt. Also wir können darüber reden, okay, ist das Offensivkonzept vielleicht nicht schlagkräftig genug oder so, was weiß ich. Aber die Gegentore haben wir ja bekommen, weil die Verteidigung einfach nicht gut genug war. Dafür ist natürlich der Trainer auch zuständig, aber es war zumindest nicht taktischer Natur.
Ja. Ja, es gibt so einige Kandidaten, die, glaube ich, gerade mit den Ärger der treuen Anhängerschaft auf sich ziehen. Romero ist da sicherlich ganz, ganz, ganz weit vorne mit dabei. Auch ein James Maddison hat es, glaube ich, gerade schwer.
Hm. Ja, zu Recht aber auch, ne? Also ich meine.
Auch ein Son, witzigerweise die drei Kapitäne der Mannschaft, ja. Haben irgendwie gerade einen schweren Stand, was aber auch zu Recht, und daran sieht man ja auch einfach, dass irgendwie es an Führungsqualität auch gerade zu mangeln scheint.
Ja.
Son finde ich tatsächlich aber ein bisschen unfair.
Ja,
also der ist offensichtlich.
Es ist ja auch so ein bisschen das Thema Fitness, ja, ich weiß. Aber ich glaube, einfach so meine Wahrnehmung, weißt du, jetzt ohne das jetzt Substanz zu bestätigen.
Ich meine, auf Dragoschin wird auch rumgehackt, das verstehe ich auch, also zumindest, ich weiß nicht, konntet ihr das Galatasaray-Spiel sehen?
Nur ein bisschen.
Ich war im Urlaub, und es wird ja auch, die Euroleague-Spiele werden ja auch immer so dodgy bei RTL und so, da habe ich nicht immer Zugriff drauf.
Es war eine Katastrophe, also wirklich. Ich meine, ich habe die letzten Wochen immer wieder mal gesagt, dass Dragoschin mit Ball einfach unfassbare Probleme hat, und gegen Gala war es bodenlos. Also wirklich, es war ganz schlimm. Da hat Ben Davis mit Ball wie ein Worldbeater gewirkt. Und dann performt er gegen Ipswich auch wieder nicht. Ist da ist das ja, war das jetzt eigentlich ein Eigentor, wo das ihm angerechnet ist? To be fair, ich glaube nicht.
Ich glaube auch nicht.
To be honest, aber darum geht es auch gar nicht. Es ist einfach nur, du merkst, und da kommen wir dann auch gleich noch zu, du merkst, der Kader ist nicht tief genug. Also grundsätzlich haben wir nicht genug Spieler. Wir haben nicht mal einen Backup für Udoki, der muss einfach durchspielen. Der kommt aus seiner Verletzung und hat seitdem gefühlt jedes einzelne Spiel gemacht. Und dann selbst die Backups, die du ja normalerweise hast, denn Dragoschin wurde ja erst vor weniger als einem Jahr exakt dafür verpflichtet, dass er eben einen Van de Ven-Ausfall oder einen Romero-Ausfall irgendwie abfedern kann, die performen dann halt auch nicht. Und dann bist du halt an dem Punkt, wo Richarlison schon wieder verletzt ist, Werner war verletzt, wodurch dann Son spielen muss, obwohl er überhaupt nicht fit ist. Mikey Moore ist krank, kann auch nicht spielen. Odobert ist auch verletzt. Chad Spence war übertrieben lange raus. Und dann Van de Ven natürlich auch noch. Dann hast du halt so viele Spieler, die, auch wenn es meistens, also die meisten davon ja nicht mal die erste Elf sind, aber du kannst halt auch nicht rotieren. Also die, ich finde auch, die Mannschaft wirkt einfach müde im November.
Ja.
Und das ist halt eine Katastrophe. Und ist ja nicht so, als hätten wir eine Winterpause. Also es ist ja nicht wie in Deutschland, dass du dann sagst, okay, du hast zumindest mal ein paar Wochen irgendwie Pause, wo sich die Mannschaft irgendwie vielleicht neu sammeln kann, sondern das geht halt jetzt bis Mai weiter. Und natürlich haben wir jetzt auch einfach sehr, 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 sehr viel Pech mit den Ausfällen gehabt in der Woche. Und jetzt kommt natürlich mit Rodrigo Bentancur auch nochmal eine übertrieben lange Sperre dazu. Die einzigen beiden Spiele, die er machen kann, also wenn die jetzt nach der, also ist ja noch nicht verkündet, soweit ich weiß, die einzigen beiden Spiele, die er machen kann in den nächsten Wochen, sind die gegen die Roma und gegen die Rangers, weil die Sperre in den Europa-Wettbewerben nicht zählt, aber in den nationalen schon, also League Cup und Premier League. Das kommt auch nochmal obendrauf und es wirkt so ein bisschen, okay, wird's denn jetzt besser? Denn auch wenn ich von vielen Spielern sehr überzeugt bin, auch wenn ich vom Trainer sehr überzeugt bin, von dem Kader als Ganzes bin ich einfach gerade so ein bisschen so, boah, weiß ich nicht. Also ich bin schon der Meinung, dass du im Winter nochmal ordentlich nachlegen müsstest, um die Saison wirklich zu einem bestmöglichen Ergebnis, also halt das bestmögliche Ergebnis rausholen zu können. Und das sollte ja, und das ist das Ziel von Ange, deswegen hoffe ich mal, dass die Vereinsführung da theoretisch auch dran drauf sich hinsehnt, ist ein Titel. Ob das jetzt ein nationaler Pokal ist oder die Euroleague, das Ziel ist ja einfach ausgegeben, die Mannschaft will dieses Jahr einen Titel holen. Und wenn wir mit dem aktuellen Kader weitermachen, der immer wieder verletzt ist und grundsätzlich einfach sehr dünn, dann wird's schon eng. Also dann wird's schon schwierig. Sorry, ich habe schon wieder einfach nur gelabert. Was war die Frage?
Ich weiß gar nicht, wir sind jetzt halt schon beim Kader angekommen. Ich glaube, unsere Position zur Trainerfrage haben wir ja halbwegs klar gemacht.
Ja.
Ich wollte noch eine Sache sagen, weil nur noch mal zum Zwischenfazit, weil wir gesagt haben, die Tabellen, das ist einfach nur, weil ich das heute noch mal gesehen hatte und es irgendwie interessant fand. Man muss ja nicht mal auf die Expected Goals schauen, um zu sagen, dass wir ein bisschen Pech haben. Wir haben 23 Tore geschossen und 13 Tore gegen uns bekommen. Das heißt, wir sind die Zweitbesten, was geschossene Tore angeht nach Liverpool. Und eigentlich, was Tore kassiert angeht, sind wir auch, was die Tabellensituation, also was sind auch nur besser Liverpool, Forest, Newcastle und Arsenal. Also
und auch nur mit einem Tor. Also das, genau. Das hochgelobte Arsenal mit ihrer guten Defensive hat nur ein Tor weniger bekommen.
Genau. Und wir haben eine positive Tordifferenz von plus 10 und alle Teams um uns rum haben irgendwie null Tordifferenz. Ich glaube, einschließlich Villa auch. Man muss auch einmal, das hast du jetzt schon gesagt, ich fand das einfach nur interessant, weil mir das nicht so gewähr war. Einfach auch nochmal festhalten, Pech ist dabei und dann können wir vielleicht wieder zum Spielern zurückkommen. Ein unerklärliches Abschalten, unaufmerksam sein, müde werden oder müde schon anfangen. Ein allgemeiner Leistungsabfall, ja. Bestimmter Spieler, von denen wir wahrscheinlich auch angenommen hätten, dass sie inzwischen schon größere Schritte gemacht hätten oder. Und das liegt gar nicht mal vielleicht nur an ihnen, wie bei Udogi, der ja, wie du ja schon meintest, einfach wahrscheinlich auch sehr überspielt ist. Oder die halt schlechter geworden sind oder die mal ein paar Spiele wieder gut aussahen und jetzt aber halt nicht über die ganze bisherige Saison hinweg die Leistung so aufrechterhalten konnten und. Sodass ja viele Leute auch schon meinten, dass der Kader, das hast du ja eben auch schon gesagt, aber dass der Kader vermutlich, und ich glaube, Christoph hatte das auch bei Twitter gesagt, du hattest ja auch einmal rumgefragt, was die Leute so denken, dass der Kader einfach nicht so gut ist, wie vielleicht man dachte, viele Leute dachten, oder vielleicht, was heißt nicht so gut, oder wahrscheinlich auch nochmal schlechter ist, teilweise einfach, als man das so angenommen hat.
Ja, also es ist, ich habe übrigens auch auf Twitter gefragt, ob die Leute Ange in sind oder Ange out, nur dann will ich das kurz sage, da waren die Leute auch 77% Ange in. Also die Leute glauben schon auch noch an ihn. Und ja, keine Ahnung, wenn ich auf die erste Elf gucke, wenn alle fit sind, dann denke ich immer noch, das ist ein sehr gutes Team. Also ich sehe weiterhin zwei Baustellen in der ersten Elf oder sagen wir mal, drei Baustellen in der ersten Elf, wo ich sage, da könntest du theoretisch realistischerweise upgraden. Das ist einmal links hinten. Vielleicht liegt das auch nur daran, dass Udogi überspielt ist, aber ich glaube, dass du da theoretisch jemanden holen könntest, der dir mehr Sicherheit in der Defensive gibt und vielleicht auch Van de Ven's Schwächen ein bisschen ausgleichen kann. Ich glaube, dass wir langfristig halt einen besseren defensiven Mittelfeldspieler brauchen als Bissouma oder Bentancur, der, wo auch ich jetzt an dem Punkt bin, wo ich sage, wahrscheinlich ist er eine Rolle weiter vorne einfach besser. Also tiefster Sechser. Und ich glaube, dass eine der beiden Flügelpositionen bestenfalls halt mit einem Creator besetzt sein sollen, weil Ben Johnson hat seine Stärken, Sonny hat seine Stärken auch offensichtlicherweise, aber ich glaube weiterhin, dass das sage ich auch schon seit, keine Ahnung, einem Jahr oder so, dass man eigentlich einen Flügelspieler braucht, der ein bisschen mehr Gefahr von sich aus ausstrahlt für andere, als eben eher der Verwerter von Chancen ist. Und sagen wir mal, das sind die drei Positionen, die ich sag, da könnte man theoretisch upgraden, aber der Rest ist halt einfach auch einfach sehr gut. Also in der Theorie. Also ich meine, wir haben gerade irgendwie 65 Millionen oder so für Solanke ausgegeben. Ich weiß die genaue Ablösesumme nicht mehr. Kulusevski sah bis zu diesem Spiel, also bis zum Ipswich-Spiel, halt auch aus wie der beste Mittelfeldspieler der Welt. Saar kam wieder rein, war richtig, richtig gut. Über Van de Ven, Romero und Porros sollten wir eigentlich in der Theorie ja auch nicht sprechen. Das sind ja auch offensichtlicherweise sehr gute Fußballer. Aber irgendwie, es sind, glaube ich, zum einen einfach die Tatsache, dass sie halt einfach alle sehr müde sind. Die können nicht rotieren. Wir können auf quasi keiner Position einfach mal sagen, da tauschen wir aus. Abgesehen von Bissouma und Bentancur, die vergleichsweise einfach zu rotieren sind, die auf einem ähnlichen Niveau sind, kannst du auf keiner Position einfach mal jemanden rausnehmen. Ich meine, wenn du Romero rausnimmst, dann spielt er Dragusin, der kann halt mit dem Ball nichts. Und wenn du Poro rausnimmst, dann spielt er Spence. Oder wenn du Solanke rausnimmst, dann ist Richarlison verletzt. Und wenn du Son rausnimmst, dann spielt der Werner. Also du hast so wenig Tiefe im Kader, also ernsthafte Konkurrenz für unsere erste Elf, dass die halt in allen relevanten Spielen halt auch einfach immer spielen müssen. Und das zeigt sich halt über diese Saison hinweg einfach. Also ich glaube schon, dass wir, wenn wir einen tiefen Kader hätten und die erste Elf für diese Saison gar nicht verbessern würden, aber halt in den League-Cup-Spielen, in den Euroleague-Spielen, im FA-Cup oder vielleicht auch mal mit einem, vor allem auch mal gegen Ipswich quasi, gegen einem Premier League-Spiel gegen einen vermeintlich schlechteren Gegner, einfach mal ein, zwei Spieler austauschen könnten, die überspielt sind, wie ein Udogi oder ein Son, dass sich das über die Saison hinweg, dass wir dann sehr gut dastehen würden. Aber ja, der Kader, also ich glaube nicht, dass die erste Mannschaft wirklich zu schlecht ist, auch wenn du sie sicherlich upgraden kannst, aber der Kader ist es halt einfach nicht. Das haben wir im Sommer auch schon gesagt, dass wir eigentlich noch Probleme haben, und das hat sich halt eigentlich meiner Meinung nach einfach nur bestätigt.
Ja.
Wo seht ihr die großen Schwächen aktuell? Eher in der ersten Elf, oder sagt ihr, es sind einfach ein paar Spieler nicht gut genug, also nicht so gut, wie wir denken? Oder ist es für euch eher die Tiefe?
Naja, also wir haben ja schon seit jetzt echt geraumer Zeit, das haben wir, glaube ich, schon auch mal diskutiert, dieses komische Dilemma, diese komische Situation, dass wir eigentlich immer gesagt haben, wir sind mit unserem Torwart und unserer Viererkette total happy und kassieren gleichzeitig unendlich viele Gegentore. Also das ist natürlich übertrieben, aber schon eine gute Anzahl an Gegentoren. Letzte Saison war das viel, diese Saison
geht's
gefühlt noch, phasenweise besser, aber dann auch wieder ja sehr leichte Gegentore. Und das ist, finde ich, dann so ein bisschen, du hast es eben angesprochen, ein Destiny Udogi, auch ein Romero, dessen Qualität sehr, eigentlich schon bewiesen ist, aber auch eben nicht immer so abgerufen wird in letzter Zeit. Ein Pedro Porro, ohne jetzt, und ich weiche deine Frage so ein bisschen damit aus, das tut mir leid, aber ohne jetzt konkret den Finger in irgendeine Wunde zu legen und zu sagen, dieser Spieler ist es, der ausgetauscht werden muss, um jetzt die Startelf auf ein neues Niveau zu heben, merke ich dann doch, oder frage ich mich doch schon, gerade in dieser Defensivabteilung, ob uns da nicht es noch an einer entscheidenden Qualität oder an einem Unterschiedsspieler mangelt, der uns auf ein neues Level heben könnte. Hast du eben auch schon angesprochen, mit der Linksverteidigerposition. Und im Mittelfeld, ich glaube, das ein Problem ist in meinen Augen jetzt nicht zwingend die Tatsache, dass ein Bentancur oder ein Bissouma vielleicht nicht gut genug sind. Das mag auch sein, aber ich glaube, dass wir auch einfach aufgrund des großen Pools an Mittelfeldspielern, den wir haben, sich noch keinen und auch der großen Anzahl an Spielen, Europa League und so weiter, wir gefühlt immer noch nicht wissen und auch Ange scheinbar noch nicht so ganz weiß, wie er das Mittelfeld ja aufstellen möchte, dadurch, dass jetzt auch Kulusevski diese Saison eine neue Rolle einnimmt und, sag ich mal, eine Position einnimmt, die vorher von einem anderen Spielertyp eher belegt wurde, sag ich mal, oder zumindest leicht anders, da jetzt auch noch eine taktische Evolution stattgefunden hat. Und das bereitet mir schon so ein bisschen Kopfzerbrechen. Gerade Bentancur, jetzt kleiner Spoiler, vor einer vielleicht längeren Sperre stehend, da bin ich sehr gespannt, wie Ange das lösen will. Wir haben einen Archie Gray verpflichtet im Sommer, der auch, sag ich mal, ein hochveranlagter Sechser sein kann. Denke ich schon, dass man das mit Selbstbewusstsein sagen kann. Hat er ja bei Leeds auch teilweise verkörpert, diese Rolle. Und ich sehe aber auch in der zweiten Reihe ein Problem. Gerade
ganz kurzer Einwurf, nur Ange hat auch selbst gesagt, dass Archie Gray noch nicht auf seiner eigentlichen Position spielt. Okay. Also er sieht ihn sicherlich auch im Mittelfeld.
Okay. Ja. Ich sehe auch ein Qualitätsproblem in der zweiten Reihe. Was ist Qualitätsproblem? Aber wir ein Timo Werner, ich will nicht zu lange jetzt auf ihm rumhacken, aber ich glaube, wir haben schon in einer der letzten Folgen darüber gesprochen, dass man sich vielleicht da im Sommer verkalkuliert hat. Und wenn du diese verschiedenen Positionen zusammennimmst, die, glaube ich, in den Einzelfällen nicht so dramatisch sind, aber in der Summe halt dann doch ein Kaderbild ergeben, das, wie du ja eingangs schon erwähnt hast, Felix, nicht so gut ist, wie wir vielleicht gedacht haben oder wie vielleicht auch die meisten Fans, Experten etc. Gedacht haben.
Ja.
Ja, es ist halt einfach ein bisschen frustrierend, weil ich glaube, man hat sich einfach auch im Sommer ein bisschen verkalkuliert, wie du es jetzt auch schon angerissen hast. Denn Timo Werner, der in der vergangenen Rückrunde wirklich eine solide Laie war. Der ist am Ende auch ausgefallen, aber sagen wir mal, die paar Spiele, die er gemacht hat, war wirklich nicht ansatzweise so schlecht wie diese Saison. Also hat er auch einfach viel mehr Output gehabt. So, viel mehr Chancen kreiert. Ich weiß gar nicht, wie viele Tore er gemacht hat. Ein oder zwei, aber er hat zumindest nicht so viele Torchancen vergeben. Und die erneute Leihe von ihm wirkt halt jetzt im Nachhinein so ein bisschen albern, weil ich glaube, die klare Idee war halt, okay, du überbrückst die Saison, bis Mikey Moore eine richtige Alternative ist. Also halt auch wirklich den Spot hinter Son so richtig einnehmen kann, ohne dass man da wirklich große Zweifel haben muss. Und das ist ja bei Mikey Moore gerade dieses Problem. Du siehst in Spielen wie gegen Alkmaar, wie saumäßig gut der Typ halt ist oder sein kann. Aber du siehst halt auch gegen Mannschaften wie Crystal Palace, dass er halt einfach auf dem höchsten Niveau in der besten Liga der Welt einfach noch Probleme hat. Das ist ja auch mit 17 voll okay. Aber man sieht ihm halt an, dass er auf jeden Fall ein Kaderspieler dieses Saison sein kann, aber halt vielleicht noch nicht der Spieler sein sollte, den du jetzt jedes Mal reinwirfst. Und dann sind halt, es addiert sich einfach alles ein bisschen. Du hast dich bei Werner kalkuliert, dass er diese Saison irgendwie nicht so performt wie die vergangene Rückrunde. Also war auch nicht überragend, aber war sicherlich nicht schlecht. Odobert ist verletzt die ganze Zeit. Also der hat ja bisher, wie viele Minuten hat er überhaupt gespielt? Also kommt
40.
Also kommt ja auch wirklich auf super wenig. Und wir haben ja vor der Saison gesagt, wir brauchen einen Top-Spieler auf Außen. Wir haben den gleichen Spieler geliehen, den wir letzte Saison schon hatten, und einen 19-Jährigen dazu geholt, der nur verletzt ist. Also das ist ja so absurd. Wir haben vor der Saison haben wir gesagt, wir brauchen einen Hybriden auf links, also diesen für die linke Verteidigungsseite, linker Verteidiger, Innenverteidigung. Das war ein großes Transferziel. Wir brauchen einen Flügelspieler, dann vielleicht einen Stürmer, da waren wir zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedlicher Meinungen, und einen Mittelfeldspieler, einen defensiven Mittelfeldspieler. Das waren unsere Prioritäten, also das, was wir gesagt haben. Das sind die Spieler, die wir unbedingt holen mussten. Diesen Hybriden für die Verteidigung, den gab es einfach gar nicht. Fürs defensive Mittelfeld hast du Archie Gray geholt, der da einfach faktisch noch gar nicht gespielt hat bei uns. Noch keine Minute im defensiven Mittelfeld. Du hast einen Mittelstürmer geholt, fair enough. Ich bin auch sehr, sehr angetan von Solanke bisher. Aber du hast halt auch keinen Flügelspieler geholt. Also doch, du hast einen Flügelspieler geholt, aber halt faktisch noch keine Verbesserung, weil er halt die ganze Zeit verletzt ist. Das heißt, von den 4 Positionen, die wir eigentlich, wo wir gesagt haben, die müssen wir verbessern, haben wir eine verbessert und alle 3 anderen ignoriert. Mehr oder weniger, jetzt übertrieben gesagt. Natürlich zeigt sich das über die Saison hinweg. Selbst wenn du taktisch besser spielst. Aber die Mannschaft wurde halt im Sommer nicht so verstärkt, wie wir uns das gehofft haben. Also ich hätte auch damit gerechnet, dass Archie Gray Mitte November schon mal ein paar Minuten im defensiven Mittelfeld gespielt hat. Ich finde den auch als Außenverteidiger voll okay. Aber kann ja nicht langfristig seine Position sein. Und Odobert fand ich zumindest ansprechend in den paar Minuten, die er hat. Aber halt, realistisch gesehen wird er in den nächsten, also in dieser Spielzeit nicht der Unterschiedsspieler sein, den wir uns auch erwünscht haben. Also ich meine, wir haben zwischenzeitlich mal von Nico Williams geträumt. Also jetzt, ob das jetzt realistisch war, sei mal ganz dahingestellt, aber höchstwahrscheinlich nicht, also war nicht realistisch. aber du kannst ja auch andere nehmen, also Pedro Neto war im Gespräch. Ich habe Johan Bakayoko immer wieder in den Raum geworfen. Die sind halt von der Entwicklung weiter als ein Odobert. Und dann ist es so, ey, du hast dir halt viele Spieler in die Mannschaft geholt, die Riesenpotenzial haben. Aber wie viele bringen dich halt aktuell weiter? Das ist faktisch gesehen halt nur Solanki zum jetzigen Zeitpunkt. Bringt dich von den Sommerneuzugängen nur er weiter. Oder?
Ja, vermutlich. Stimmt. Ich meine, es ist auch immer schwer, das natürlich langfristig zu sagen. Kann halt auch sein, dass so ein Odobert überhaupt nicht funktioniert. Haben wir ja nun auch nicht gerade wenige Beispiele.
Also ich meine, bei Archie Gray bin ich mir ist absolut sicher, dass er langfristig funktioniert.
Ja.
Aber halt zum jetzigen Zeitpunkt ist er halt noch nicht die Verstärkung, die wir uns halt gehofft haben.
Ich weiß nicht. Irgendwie, ja, es fühlt sich dann auch immer so ein bisschen so müßig an. Also ich finde auch, der Kader hat auf jeden Fall klare Mankos. Wahrscheinlich kann man mit dem Kader mit Sicherheit auch eine bessere Tabellenplatzierung erzielen, als das jetzt aktuell der Fall ist. So ein bisschen finde ich auch das. Ich meine, der Kader hat sich so sehr geändert über die letzten Jahre, klar. Aber irgendwie, mir ist es persönlich halt dann auch immer, also nur über den Kader zu reden und so weiter, ist mir dann halt auch mal zu wenig. Das heißt jetzt nicht, dass ich genauso wenig wie mir das zu wenig ist, halt dann nur über die, aber das macht ihr jetzt auch nicht, aber wollte ich nur sagen, dass genauso wie es mir zu wenig ist, nur über den Trainer zu reden. Ich weiß nicht, ob wir das Thema jetzt anschneiden wollen. Vielleicht nicht mehr, weil wir ja schon eine ganze Weile drin sind. Irgendwann, es kommt vielleicht, hoffentlich vielleicht auch nicht, aber irgendwann muss man vielleicht doch nochmal reden, dass was eigentlich der große, systematische, langfristige Plan ist, auf den die Vereinsführung mit diesem Verein hin möchte.
Geld.
Ja, und was, also das ist ja genau das, was du jetzt auch gesagt hast, so die akute Unterstützung. Was war der Plan für die Saison? Irgendwie weiterentwickeln, ja. Okay, was ist der langfristige Plan? Wann will man angreifen? Wann sollen die Spieler soweit sein? Man sieht jetzt, wir haben es schon gesagt, ganz viele große Teams sind am Stolpern, das weiß man natürlich vorher nicht, aber ich finde, man hat allgemein gerade so ein bisschen das Gefühl, oder es ist ja auch ganz klar, es wäre diese Saison, wenn man besser spielt, was drin offensichtlich. Also ich finde, weder Arsenal, toi toi toi, wirkt nicht so, als würden die diese Saison, man weiß man auch nicht, am Ende spielen die eine super Rückrunde, kann natürlich sein, aber wirkt nicht sonderlich gut. City wirkt offensichtlich nicht sonderlich gut und da zeigt es sich ja auch, dass vielleicht sogar die Ära Pep Guardiola ein Ende findet und so. Es ist halt, wenn man jetzt schon mal so im November guckt, schon wieder so eine vergebene Möglichkeit. Und da muss man natürlich aber auch noch sagen, man ist noch in drei Cups. Zwei? Moment mal, sind wir im FA Cup noch? Ja.
Der eine wurde noch gar nicht
gespielt. Stimmt, FA Cup kommt ja noch, ne? Richtig, genau, stimmt. Aber, also es ist ja noch viel möglich so, aber es ist halt irgendwie trotzdem ärgerlich und da muss man sich schon fragen auch, Warum ist schon wieder der Kader nicht so gut, wie er hätte sein können, angesichts der Tatsache, dass der Verein, ja, so lange nichts gewonnen hat, so viel Geld hat, einen Trainer hat, an dem man doch zu glauben scheint und so weiter und so fort. Wie gesagt, wir müssen die Diskussion jetzt nicht öffnen, aber weil ich da ich ein, zwei Mal über Twitter diskutiert, ich wurde ein, zwei Mal, wurde mir auch gesagt, ja, Daniel Levy kann ja jetzt nichts dafür, wie die jetzt am Sonntag gegen Ipswich gespielt haben. Natürlich kann Daniel Levy jetzt nicht konkret was dafür, dass da irgendwelche Spieler nicht gut spielen und dass man dann da gegen den Tabellen, was waren die überhaupt, letzter, vorletzter, drittletzter, dass man da gegen die verliert. Aber ich finde doch, dass man darüber sprechen kann und muss, wohin der Verein geführt wird, wohin der Verein eigentlich hin will. Genau, was möchte man mit dem Verein machen?
Aber das sind einfach Themen, die musst du diskutieren. Also ich sag mal, es gibt ja eine ganz, 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 ganz großer Teil der Fanbase ist ja ganz klar Levy und Enoch out. Ich habe mich da immer, positioniere mich da ja immer so, ich bin jetzt auch nicht der größte Fan, aber ist mir halt viel lieber als halt Blutgeld. Daher, ich würde halt lieber mit ihnen weitermachen, als wenn dann Saudi-Investor kommt, weil da will ich halt die Spurs nicht mehr supporten. Deswegen ist halt immer die Frage. Aber man kann natürlich, wenn du auf die letzten 10 Jahre zurückblickst, es ist nie die große, große Ambition zu sehen gewesen. Das einzige Mal, also wirklich das einzige Transferfenster, wo ich in dem Jahr gedacht habe, boah, jetzt greifen wir an, war ironischerweise das Sommertransferfenster 2019.
Ich wollte gerade sagen, ich wusste, dass das jetzt kommt.
Aber das war das einzige Mal, wo Geld investiert wurde, wo du das Gefühl hattest, ja, jetzt holen wir mit einem Ndombele einen der talentiertesten Mittelfeldspieler der Welt, mit Gio Lo Celso noch jemanden, der noch mal mehr Kreativität reinbringt, mit Ryan Sessegnon, den einen langfristigen Linksverteidiger, etc. etc. Also das war ja das einzige Mal, wo ich gedacht habe, ja, jetzt machen wir wirklich was. Aber sonst, abgesehen davon, war halt immer dieses, ist noch gar nicht, dass nie Geld investiert wurde, das ist ja auch nicht richtig, aber so immer dieses bisschen, was fehlt, weißt du?
Naja, also immer, man lässt es immer irgendwie dann doch an bestimmten Punkten mangeln und hat den Eindruck, dass, und das ist ja gesagt, das ist ja nicht so, dass gar nichts passiert, aber dass man dann doch, man hat einfach den Eindruck, es werden andere Dinge im Verein dann am Ende dann doch noch was priorisiert so. Und ich meine, da machen halt bestimmte Themen, über die haben wir auch schon x-mal gesprochen und so weiter. Jetzt war ja auch gerade irgendwie wieder was mit NFL und so. Ich verfolge das nicht. Auch wieder viel in der Kritik. Und das ist halt offensichtlich, dass dann irgendwie, wenn du dann gegen Ipswich verlierst und auf der anderen Seite siehst du, der Verein macht hier und da und Hotel und Infrastruktur und Formel 1 und NFL und Golfkurs und Go-Kart und was nicht alles. Das ist halt auch was, wo dann irgendwie ich auch verstehe, dass viele Fans und ich auch das Gefühl haben, da verliert man die Balance. Und ja, also was man auf jeden Fall, glaube ich, sagen kann, ich hatte irgendeinen Satz, den habe ich jetzt verloren. Ich glaube halt, dass es tatsächlich, ich hab lustigerweise, Sektion Radioverbot, sagen ja wahrscheinlich vielen von One Football, ehemaliger Podcast von den Leuten, die jetzt Culture Berlin machen, ein Video gefunden von vor 3 Jahren, wo sie als konnte schon wieder, warum reden wir so viel über ihn, übernommen hat, wo es darum ging, und das ist jetzt wirklich, es geht nicht um den Verein, sondern wenn ich das jetzt sage, geht es nur mehr um die aktuelle Führung. Also damit will ich nicht irgendwie jetzt Tottenham als Verein, den ich offensichtlich liebe, irgendwie kritisieren, aber die sogenannte sowas wie Verlierer-DNA, Clubmentalität und so weiter und so fort, das wird doch offensichtlich auch von oben geprägt. Und ich frage mich halt bei so immer wiederkehrenden Leistungen wie Ipswich und so, die wir ja in den vergangenen Jahren so häufig gesehen haben, in wichtigen Spielen gegen Gegner, gegen die du nicht verlieren musst, und das immer wieder wiederkehrt, wie, ja, weiß ich nicht, wie Dinge, die halt immer wiederkehren. Da muss man, finde ich, kann man sich doch schon mal fragen, wie sehr ist da die Führungsetage doch auch mal irgendwie ein bisschen mehr in die Kritik zu nehmen, wie als manche Leute das halt nicht so gerne tun. Du hast gesagt, viele Fans machen das schon sehr viel, aber ich finde angesichts der Tatsache, nach 20 Jahren, 24 Jahren, vielleicht auch fast ein bisschen wenig. Und ich habe nur eine Sache nochmal rausgeschrieben, und zwar habe ich mir das mal geguckt, wer bei uns eigentlich in der Führungsetage sitzt und wie lange die da schon sitzen. Und so wie ich das gesehen habe, sind das 1, 2, 3, 4 Namen. Das ist Danny Levy, der ist seit 2000 auf seinem Posten. Du hast die Donna Cullen, glaube ich, heißt sie, die ist seit 2006 auf ihrem Posten. Du hast eine Capelhorn, glaube ich, die ist seit 2015 auf ihrem Posten. Collicott ist seit mindestens 2005, also das sind unterschiedliche Positionen, die da in der Führungsetage einnehmen, auf seinem Posten. Und das jetzt unabhängig davon, wie viel die auch dann konkret mit dem Fußballerischen zu tun haben und so weiter. Wir haben ja auch einen Scott Mann jetzt seit 2023, also da hat sich was getan. Ich finde aber, was man schon sagen kann, da sitzen Leute schon sehr, sehr, sehr lange in der Führungsetage. Dafür, dass es halt eigentlich, wenn man jetzt mal, es ist halt auch schwer zu quantifizieren. Klar, du hast finanzielle Entwicklung, haben wir auch schon tausendmal drüber gesprochen, weiß jeder. Aber wenn du jetzt einfach mal so sagst, hard facts, eigentlich ein Misserfolg insgesamt. Klar, sie kommen aus den 90ern, aus dunklen Zeiten und so weiter und so fort, ja. Aber trotzdem. Aber
trotzdem die längste titellose Zeit in der Vereinsgeschichte.
Ja, und du hast halt jetzt, das ist vielleicht mein letzter Satz, sorry für die Monolog, aber du hast jetzt halt wirklich im Verein, alleine seitdem wir den Podcast machen, jede mögliche Komponente ausgetauscht, die dieses große Gefüge Verein hat, außer eine. Und ja, vielleicht ist es auch zu früh und wer weiß, vielleicht wird die Saison ja auch ein Erfolg und dann sieht die ganze Bilanz schon wieder vielleicht, also auf jeden Fall anders aus, weil dann hast du endlich mal irgendwie was gewonnen. Aber ich finde schon, dass es ist halt, gibt eine Konstante in diesem Verein. Das ist Levy und Co. Es ist ja gar nicht mehr nur Levy alleine. Und ich finde, ich verstehe nicht, warum der ja häufiger auch mal ein bisschen aus der Schussbahn genommen wird. Bei den immer wieder wiederkehrenden peinlichen Leistungen.
Ich meine, das ist natürlich, man muss natürlich auch immer dazu sagen, Danny Levy ist nicht einfach nur irgendwie Sportvorstand, dem gehört der fucking Verein. Den kannst du nicht rauswerfen. Das geht's einfach, geht halt nicht. Nee.
So, der kann sich nur selber entlassen.
Genau. Daher ist es, entweder innig verkauft, verkauft den Verein, dann okay, aber, oder halt Levy tritt einfach als CEO ab, aber, du kannst ihn halt faktisch nicht entlassen. Es geht nicht. Und man muss immer muss natürlich, das hast du jetzt auch kurz erwähnt, aber man muss immer sagen, so der Fortschritt, also der zumindest vom Image her, oder sagen wir mal nicht vom Image, von der Erwartungshaltung her, Tottenham war jahrelang ein Mittelfeldverein, da waren wir alle noch nicht im Verein wirklich dabei, als Fan. Und in der Ära Inek und Levy wurde dieser Verein zu dem, was es heute ist. Und das ist einer der größten der Welt. Punkt. Also einfach auch schon von der Umsatz etc. Vom Prestige her. Das ist sind die Spurs einer der größten Vereine der Welt. Und das ist auch ein Punkt, der für Levy und Co. Spricht. Aber, und das ist jetzt natürlich auch dabei, und das hast du jetzt auch schon erwähnt, sportlich ist es halt faktisch dann auch ein Misserfolg. Wir haben einen League Cup 2008 gewonnen. Das ist wird dann 17 Jahre her sein, mindestens. Am Ende der Saison. Und der League Cup ist immer noch auch noch der kleinste Titel von denen, die du gewinnen kannst. Ist jetzt nicht so, als hätte man gesagt, ja, okay, man hat jetzt irgendwie halt paar Mal den FA Cup gewonnen, wo du sagst, okay, das ist jetzt nicht die Premier League, aber immer noch ein sehr großer Titel, sondern es ist halt der Cup, den die meisten oder die großen Teams auch immer wieder mal abschenken. Und was die Spurs ja in der Vergangenheit auch gemacht haben. Also unter Pochettino wurde der League Cup ja haufenweise einfach weggeworfen. Und es ist so frustrierend, weil es ist so, es fängt ja dann teilweise auch immer gut an. Du holst mit Solanke den absoluten Wunschspieler von des Trainers im Sommer und denkst dir so, ja, und jetzt noch? Da kommt aber nichts mehr. Weißt du, es ist immer so, dieser eine Spieler fehlt oder der es kommt nicht der Spieler, den du erwartest. Also ich als Beispiel, ich wollte im Sommer unbedingt Amadou Onana haben. spielt bei Aston Villa eine fantastische Saison. Du holst Solanke, klar. Performt leider Pedro Neto für Chelsea auch hin und wieder mal, wo ich auch so ein bisschen frustriert bin. Also ich war ja auch aufgrund seiner Verletzungshistorie nicht ganz für den Transfer, aber es ist so ein bisschen, es ist einfach frustrierend, weil man sich denkt so, keine Ahnung, es ist einfach so ein bisschen, könnte man mit ein bisschen mehr Investment, das ist ja noch gar nicht so, als müsste man hunderte Millionen mehr investieren, sondern es ist einfach ein bisschen mehr Ambition, nicht so viel mehr aus diesem Verein rausholen. Das, so fühlt sich das in den letzten Jahren immer an. Jedes Jahr aufs Neue. So, dieser eine Spieler fehlt oder der eine Spieler wurde nicht so gut eingekauft, wie man das sich erhofft hat. Und ich frage mich dann halt auch manchmal, woran das liegt und ob es nicht sogar in finanziell was besser, langfristig besser wäre, wenn man manchmal ein bisschen mehr Ambition zeigen würde. Also ich meine, wir wissen auch alle nicht, was im Sommer passiert ist. Vielleicht wollte, also wir wissen ja nicht, welche Wunschspieler Postecoglou hatte, abgesehen von Solanke. Das wissen wir ja faktisch gar nicht. Vielleicht wollte er Esse haben, vielleicht wollte er Grealish haben, vielleicht wollte er Pedro Neto haben, was auch immer. Wir wissen es faktisch nicht, aber ich zum jetzigen Zeitpunkt, also Mitte November, muss man dann halt auch einfach sagen, so irgendwas wurde im Sommer falsch gemacht. Vielleicht hat Postecoglou Sachen falsch eingeschätzt, Spieler falsch eingeschätzt. Ja, vielleicht hat die Vereinsführung nicht genug Ambition gezeigt. Who knows? Aber irgendwas, also der Kader ist zumindest faktisch nicht perfekt zusammengestellt. Ich glaube, das können wir sagen. Also er hat seine Schwächen. Ja, und I don't know, es ist einfach frustrierend. Ich hätte auch einfach mal gerne eine wirklich positive Saison. Noch nicht mal eine, wo du sagst, du musst jetzt eben wirklich um den Titel mitspielen. Aber weißt du, so eine Saison, wo du dich nicht alle zwei Wochen ultra aufregen musst. Vor allem auch immer vor den Länderspielpausen. Ja. 3 Länderspielpausen dieses Jahr und jedes Mal verlieren wir davor. Ja. Dann trägst du dieses Ergebnis 2 Wochen lang mit dir rum. Das ist so, es ist einfach nervig. Weißt du, die Spurs kotzen mich halt auch einfach regelmäßig an. Und ich hätte einfach gerne mal wieder eine Saison, wo ich einfach Bock hat. Weißt du, und das selbst wenn du keinen Titel gewinnst. Man sagt, aber das ist war jetzt eine positive Spielzeit. Das hatten wir halt seit der Rückrunde von Conte nicht mehr und das ist auch keine komplette Saison. Das heißt, wir hatten das seit der Saison 17, 18 nicht mehr. Das war auch keine herausragende Saison, aber war zumindest eine gute. Keine Ahnung.
Yay!
Ja, ich meine, das ist jetzt halt auch, wie gesagt, es ist November, es kann noch sich noch sehr vieles tun. 5 Niederlagen,
es ist November und alle sind traurig.
Beschissen, ja gut. In welchem Monat ist man denn sonst? Da eignet sich der November auch gut für, um traurig zu sein. Aber ja.
Winterdepression hittet auch bei den Spurs.
Ja, aber es ist ja, ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich zum Thema zu sagen hatte.
Ja,
Nico meinte in dem Video vor 3 Jahren halt so ein bisschen er hätte manchmal den Eindruck, Tottenham ist ja so ein bisschen so ein Feel-Good-Club. Und das ist ja schön und gut, aber er würde manchmal den Eindruck bekommen, da fehlt dann so der letzte Teil der Leistungskultur.
Maybe. Vielleicht kein so schlechtes Assessment. Also,
und das finde ich nämlich, dass Ange das eigentlich in seinen Aussagen, nämlich, dass Ange das überhaupt nicht rüberbringt, ne? So, ich finde, das ist nämlich was man wirklich Ange eigentlich überhaupt nicht vorwerfen kann. In seiner Außendarstellung finde ich mehr als eigentlich noch als Conte das gemacht hat und so, dass er da, finde ich, ganz klar immer das kommuniziert. Und da finde ich halt überhaupt nicht den Eindruck, dass er so eine Feel-Good-Atmosphäre da irgendwie so aufkommen lässt. Das finde ich aber bei ihm auch immer so eigentlich ganz interessant, dass er ja so sehr sympathisch wirkt, aber trotzdem so was sehr, was Hartes auch hat. Also was
autoritär.
So Autoritäres hat, genau, ja. Aber im positiven Sinne autoritär auf jeden Fall. Und das würde ich Ange auf jeden Fall eigentlich auch ganz hoch anrechnen, weil ja, und da würde ich auch, also ich bin ja eh immer jemand, der, ich finde immer beim Trainer habe ich meistens zuletzt was auszusetzen. Und so sehe ich das, da sage ich, habe ich das bei Conte lange gesehen und so sehe ich das bei Ange aktuell auch hundertprozentig. Und ja.
Ich bin auch von Ange so viel mehr überzeugt, als ich von Conte jemals war. Als ich bei Conte war, natürlich war diese erste Halbserie da, also die Rückrunde, die war natürlich auch sehr gut, obwohl es auch eigentlich erst im April so richtig angefangen hat. Oder März, weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber halt, sag mal, dieser Frühling war der halt einfach saumäßig gut war. Aber ich meinte, von der Gesamtphilosophie her bin ich von Postecoglou so viel mehr überzeugt als von honestly jeden Trainer, den ich jemals bei den Spurs erlebt habe. Also Pochettino fair enough, aber da war ich halt irgendwie auch so ein bisschen von dieser Feel-Good-Atmosphäre vielleicht auch ein bisschen geblendet. Ich glaube, vom Charakter her, vom taktischen Ansatz etc., ich glaube, es gäbe keinen besseren Trainer für die Spurs als Postecoglou. Trotzdem bin ich natürlich einfach frustriert. So, es ist nicht, ich bin der Kapitän von der Titanic. Ich gehe als bin der Letzte, der vom Boot geht, gefühlt so ein bisschen, also vom Postecoglou-Boot. Aber frustriert bin ich natürlich trotzdem. So, es ist, wir drehen uns halt so ein bisschen im Kreis, beziehungsweise, weißt du, es ist einfach frustrierend, dass wir diese Diskussion überhaupt führen müssen. Und ich wiederhole, wenn wir gegen Ipswich gewonnen hätten, wären wir Dritter. Und wir reden hier über Krisen und jetzt gibt es bestimmt auch Leute da draußen, die sagen, was labern die eigentlich? So schlimm ist es nicht. Was fair ist, ja. Es gibt bestimmt aber auch Leute, die sagen,
ihr seid zu positiv.
Genau. Und weiß nicht, ich finde, man muss Postecoglou im Winter nochmal helfen. Ich weiß nicht wie. Also, weil ich habe es auch im Sommer schon ein paar Mal gesagt, so einfach ist es nicht, diesen Kader umzubauen für alle Wettbewerbe. Ich glaube, so eine, keine Ahnung. Also die offensichtlichste Wahl wäre, du tauscht Ben Davis gegen einen besseren Spieler aus und nominierst ihn halt nicht mehr für die Euroleague. Das wäre eine Option. Du holst dir jemanden, leihst irgendwie Marcus Edwards aus, den du für die Euroleague ohne Probleme registrieren kannst oder so. Nicht, dass er jetzt vielleicht der Überspieler ist, aber zumindest gibt er dir mehr Tiefe. Das wären halt Optionen, aber ich bin wirklich gespannt, was die im Winter machen. Weil ich stand jetzt, da werden wir ja auch irgendwie in einem Monat oder so nochmal drüber reden, aber stand jetzt kann ich es dir auch einfach nicht sagen. Ich habe nicht die klaren Ideen. In den vergangenen Jahren wusste ich immer, okay, das und das und das muss klar gemacht werden. Für diese Position habe ich die Spiele im Kopf, aber
nee, dieses Winter finde ich es auch schwieriger. Ja. Stimmt.
Um die Folge hier abzuschließen. Was glaubt ihr denn? Was ist denn realistisch für die Spielzeit noch? Was ist für die Liga realistisch und glaubt ihr an einen Titelgewinn? Und wenn ja, welchen haltet ihr für realistisch?
Willst du erst?
Die beiden Fragen habe ich auch beide auf Twitter gestellt.
Ich halte keinen Titelgewinn für realistisch. To be brutally honest. Also, das sehe ich aktuell ehrlich gesagt gar nicht. Und es würde mich auch nicht wundern, wenn wir wieder Fünfter werden.
Ja, also der Fünfter, das hätte ich auch gesagt, genau.
Es ist einfach eine brutale Dichte an Mannschaften da oben mit hoher Qualität, die wir es ja jetzt gerade auch sehen. Es ist auch nichts Schlimmes, Fünfter zu werden in der Premier League. Das muss man natürlich sagen. Klar, die Ambitionen sollten andere sein. Das ist jetzt wieder hier, wir reden wieder hier von der Mentality, wie so Wohlfühlzone. Rein auf dem Papier sind einfach brutal viele starke Mannschaften da oben in England. Insofern, Fünfter zu werden, heißt jetzt nicht, dass du eine schlechte Saison gespielt hast. Das würde, wäre sogar, also, ich weiß nicht. Ich hoffe, wir werden Vierter oder Dritter.
Ja.
Aber aktuell habe ich einfach aufgrund der Volatilität der Ergebnisse noch die Befürchtung, dass, ja, dass es noch so ein bisschen so weitergehen wird. Und ich sehe auch in den Cups, ja, Carabao Cup, EFL Cup, schwierig jetzt gegen Manchester United.
Die haben mir gerade 3-0 geschlagen.
Die werden sicherlich jetzt einen Manager-Bounce bekommen, bin ich mir ganz sicher.
Das denke ich auch.
Also, ja. Ich glaube nicht, dass die Spurs dieses Jahr den Titel gewinnen. Auch nicht in der Europa League. Um jetzt hier nochmal die Stimmung richtig in den Keller zu ziehen.
Also, Max? Soll ich? Boah, ja, also Fünfter kann ich mir auch gut vorstellen am Ende der Saison. Ganz ehrlich, jetzt gerade aktuell würde ich sagen, hey, come on, immerhin. Ich glaube, das ist dann vielleicht auch angemessen, was Kader angeht und was halt andere Teams angeht, die wahrscheinlich einfach was Entwicklung, Kader und so deutlich besser sind als wir noch. Ja, Titel ist schwer. Ich meine, gegen bessere Teams stellen wir uns ja häufig, ja gut, kann man das so sagen, aber häufig auch gar nicht, oder formal bessere Teams, also nicht bessere Teams als wir, sondern bessere Teams im Leistungsniveau der Liga. Cool. Stellen wir uns ja häufig dann gar nicht so schlecht an. Ach komm, ich sag, naja, wer weiß, vielleicht ist es dann ja doch so und dann am Ende holen wir doch einen Carabao Cup oder FA Cup. Who knows? Also sage ich ja und Fünfter.
Ich habe ja vor der Saison gesagt, wir kommen in die Top 4. Ich glaube auch immer noch, dass das theoretisch möglich wäre. Ich glaube aber mittlerweile, dass der also wenn der Kader im Winter nicht nochmal irgendwie deutlich verbessert wird, dass wir einfach Probleme haben werden, in 4 Wettbewerben mitzuspielen. Und dass wir da ein bisschen federn lassen. Ich glaube, ich würde jetzt auch aktuell sagen, wir werden Fünfter. Ich bin aber, weißt du, es ist so dieses, vielleicht ist es höchstwahrscheinlich, aber ich rede es mir ein. Aber ich bin überzeugt, dass wir dieses Jahr einen Titel holen.
Okay.
Wir sind immer noch die beste Mannschaft, also in der Euroleague. Ist halt einfach faktisch so. So, wenn wir da mit voller Kapelle antreten. Da sind nicht so viele gute Teams dabei.
Frankfurt?
Also die, ja, okay, aber Marmoush hält auch nicht die komplette Saison durch.
Ja, natürlich gesprochen, aber beeindruckend.
So, natürlich übertrieben beeindruckend. Die sind, aber weißt du, ich, wenn wir auf Frankfurt treffen, keine Ahnung, irgendwann im März oder so, dann wird Marmoush vielleicht gar nicht mit Frankfurt spielen. Who knows?
Da wollte ich gerade sagen, Marmoush schon too big for us? Oder das wäre doch mal ein Wintertransfer.
Daniel, das habe ich in der letzten Folge auch gesagt. Mhm. Wenn du Richarlison für Marmoush eintauscht, dann hast du halt einfach ganz viel richtig gemacht. Ja, ist too big for us. Also nicht mit 20 Scorern aus 10 Spielen oder so, ja, wo der auch immer steht. Ich glaube wirklich an die Euroleague. Also zumindest, dass wir sehr weit kommen. Natürlich am Ende ist es auch mal Tagesform, aber ich glaube irgendwie dran. Und ich halte den Carabao Cup auch nicht für unrealistisch. Ja, weil
wenn wir 2 Trophäen rausgehen aus der Saison, dann.
Es ist so, also jetzt einfach nur, wenn du auf die restlichen Mannschaften guckst, die im EFL Cup dabei sind, keine von denen wird diesen Titel so ernst nehmen wie wir. Also von den Großen. Arsenal ganz bestimmt nicht. Die schielen auf andere Sachen. Auch wenn sie dieses auch sicherlich nicht.
Die auf den Carabao Cup schielen, so wie die gerade spielen.
Das stimmt. Aber
fair enough, aber wir werden sie nicht. Liverpool ist auch, wird im Notfall immer die Meisterschaft priorisieren. So, wenn sie jetzt sind, glaube ich, 5 Punkte vor City. Bei uns ist es halt einfach so, wir haben diesen Titel einfach seit 16, beziehungsweise dann 17 Jahren nicht mehr gewonnen. Und kein Verein sehnt sich so sehr nach einem Titel wie die Spurs. Deswegen glaube ich, dass Postecoglou die Mannschaft für diese Spiele halt total heiß machen kann. Also ich würde auch Zehnter werden, wenn wir am Ende die Euroleague gewinnen. Dann sind wir nämlich auch in der Champions League. Who cares? Also weiß, ich glaube, wir holen den Titel. Und ich lege mich fest, you heard it here first, wir werden Sechster, holen den Carabao Cup und die Euroleague.
Damn, I wish.
Das wäre so geil, das zitiere ich mir selbst, wenn das am Ende so passiert. Aber probably not. Aber ich glaube dran.
Ja.
Ja. Ich bin immer noch locked in, trotz der schlechten Tabellenplatzierung, die einfach Fakt ist, und der immer wieder auftretenden Konstanz in den Leistungen, glaube ich daran, dass die Saison am Ende deutlich positiver ausgehen wird, als wir das aktuell für möglich halten.
Ja, wahrscheinlich schon.
Positivität. Let's go.
Yes.
Wir haben jetzt eine Stunde lang nur rumgejammert. Wir gehen jetzt halbwegs positiv raus. Das nächste Spiel ist gegen City. perfekt, um eine Krise zu beenden. Auswärts gegen City. Ganz kurz, was ist euer Tipp?
Ja, also ja, wirklich, es kann nur
2-2
sein. Okay, oder unentschieden, ja.
2-2.
Obwohl City ja auch in der schlechten Verfassung, in der sie sind, wäre es ja dann eigentlich auch, wir schlagen.
Nicht 4 Spiele in Folge verloren.
Ja,
das ist
krass.
Also da wäre es ja typisch, dass sie gegen uns gewinnen.
Natürlich. Dr. Tottenham schlägt zu.
Ja.
3-1 Auswärtssieg.
Ich sag auch mal ein Unentschieden, 1-1.
Ist mir egal, alle Ergebnisse, die hier genannt wurden, nehme ich. Genau. Danach übrigens ein super hartes Programm, also ganz viele Spiele hintereinander, aber das darüber reden wir dann wahrscheinlich mal nach dem City-Spiel, aber sagen wir mal das Roma-Spiel in der Euroleague noch kurz, da glaube ich auch, dass man sich rehabilitieren wird und zu Hause gewinnen wird, irgendwie so 2-0 oder so, who knows. Aber mal gucken. Ja,
ja.
Habt ihr noch was zu sagen zur Folge?
Ich nicht mehr.
Nö. Es war wieder schön mit euch.
Fand ich auch.
Es war ein bisschen Therapie-Session endlich.
Ja. Ja.
Ich hoffe, ihr da draußen habt irgendwas mitgenommen, konntet ein bisschen mit uns leiden, habt vielleicht irgendwann irgendwo auch ein bisschen Positivität irgendwie mitgenommen, ein bisschen Optimismus, who knows. Aber ja, mir hat die Folge auch sehr viel Spaß gemacht. Wir hören uns dann nach dem City-Spiel wieder. Bis dahin eine schöne Zeit und Kommunismus.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.